Bevor es losgeht, ich möchte auch dieses Mal wieder mit einem Rückblick starten, ist hier eine kleine Möglichkeit, unserem Gemeindebrief etwas Gutes zu tun. Ich hoffe, ich habe es groß genug geschrieben. Da steht für den nächsten Gemeindebrief und dann gibt es so eine Seite, Doppelseite. Mal gucken, wie das dann genau aussieht im Gemeindebrief. Und da ist so ein bisschen, wie findest du Charismatik 2.0? Was nimmst du mit oder was bringt es dir? So ein Statement von dir. Du kannst 2, 3 Sätze schreiben, du kannst einen Satz schreiben, ein Statement, so wie du denkst. Also wer unseren Gemeindebrief ein Stück unterstützen möchte und sagt, ach ja, da kann ich ein kleines Wort beitragen, der kann mir das einfach auf meine E-Mail schreiben. Ich sammle das, werde selber auch noch ein bisschen was dazu machen, schreiben und der Rainer Helbers hat das ja bei uns so in Händen, hat mir noch so 2, 3 Sachen so gesagt und dann kommt das auch bei uns im Gemeindebrief vor. Einladung an dich, wenn von dir was kommen möchte, ob du das, ja genau, kannst ja mal gucken, ob du Lust hast, das zu unterstützen. Okay, ja, wir fangen mit einem Rückblick an und wir waren, ist an? Wir waren am letzten Abend bei den Charismen, bei den Gnadengaben. Ein Punkt war, dass es wirklich sinnvoll ist, von Gnadengaben zu sprechen, auch über einzelne Übersetzungen, die näher am Urtext sind, tun das auch direkt, weil Gnadengabe ganz stark beschreibt, um was es eigentlich geht. Dass Gott Gnade schenkt, die in uns wirkt, die uns ausstattet und uns hilft, Arbeiter für die Gnadenbotschaft auch zu sein. Es ist gut, sich zu merken, dass dieses ganze, das Seminar heißt ja auch Charismatik 2.0 und dass charismatisch nicht geistlich heißt, sondern charismatisch kommt vom griechischen Wort Charis, Gnade. Es hat mit der Gnade zu tun, die wir empfangen, die in uns arbeitet und die, mit der Gott auch durch uns dann wirkt. Wir sind also charismatisches Christsein bedeutet, ein gnadenerfülltes Christsein, wo Gottes Gnade in diesem Menschen und auch durch diesen Menschen wirksam ist. Eben für die Gnadenbotschaft ausgestattet zu sein, dass diese Gnadenbotschaft scheint. Und das ist nicht nur Schönheit und Glanz, was auch wichtig ist, das ist nicht nur Leben und Trost, was auch wichtig ist, das ist ganz wichtige Kraft, die es braucht. Das ganze Thema wird eingeleitet in 1. Korinther 12, wo es dann aber heißt über die, ich habe da mal das griechische Wort, Pneumatikon, eigentlich wortwörtlich übersetzt Geistlichkeiten, ne, Luther oder andere setzen einfach Geistesgaben, habe ich gerade schon was dazu gesagt, dass es mit Gnadengaben besser ist oder hier ist das nur ein anderes Wort, Geistlichkeiten. Aber ich will euch Brüder und Schwestern nicht in Unwissenheit lassen, ihr wisst, als ihr Heiden war, zog es euch noch mit Macht zu den stummen Götzen. Diese Welt ist in sich nicht frei. In dieser Welt hat man immer einen Herrn, ob man das möchte oder nicht. Man gehört immer zu einem Reich, ob man das möchte. Entweder gehört man zu Jesus, man gehört nicht zu Jesus. Oder Jesus sagt, ihr könnt nur für mich sein oder gegen mich. Wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Und wir sind gebunden an Dinge. Es braucht ein Freisetzen Gottes, dass wir freikommen von dem, was uns gebunden hat, eben auch von der Finsternis und vom alten Leben und vom Mammon und allen möglichen Dingen. Und dafür braucht es Kraft. Ja, braucht es die Kraft Gottes. Und deswegen sind die Charismen, die Gnadengaben, eine besondere Größe, die Gott seiner Gemeinde gibt, dass seine Gemeinde hier unterstützt wird und in Kraft dienen kann. Wem das jetzt alles ein bisschen schnell ging oder so, der kann es ja auch auf der Homepage nochmal nachhören. Da haben wir unter Medien, dann Charismatik 2.0, ist das auch nochmal, kann man das auch nochmal nachhören. Weil das durchaus Zusammenhänge sind, die man, ja, wo man vielleicht auch ein bisschen braucht, nochmal sich das in Ruhe anzuhören. Und dann sind wir auch dazu gekommen, dass es eine ganze Menge verschiedene Gnadengaben gibt von diesen Geistlichkeiten. Und ich habe die hier nochmal kurz zusammengeschrieben. Oben habe ich die Textstellen drüber geschrieben, wo die sich finden. Und letztes Mal habe ich die erläutert. Jetzt lese ich die einfach nochmal vor. Das Wort der Weisheit, das Wort der Erkenntnis, die Gabe des Glaubens, die Gabe der Heilungen, Wunderwirken, die Gabe Prophetie oder auch Weissagung genannt, je nach Übersetzung, dann Geister, das Geisterunterscheidung, Zungenrede, dann die Auslegung der Zungenrede, Helfen, Leiten, Diakonendienst, manchmal auch Dienen genannt, dann Lehren, Ermahnung, Ermutigung, da habe ich jetzt mal, da steht meistens dann Ermahnung, aber das ist dieses Doppelwort, wie auch der Heilige Geist bezeichnet wird im Griechischen Parakaleo, dieses Beistehen, was sich durch Ermutigen, Ermahnen, durch beides ausdrücken kann, also dieses auch Neudeutsch mit Coaching, Mentoring und so, also dieses Unterstützen eines Menschen, dann Geben, Vorstehen, Barmherzigkeit und dann die direkten Dienstgaben, Apostel, Hirte, Evangelist, Lehrer und Prophet. Und das ist eine Sache, die man sich einfach merken kann. Das, was jetzt ganz rechts steht, das ist auch der sogenannte fünffältige Dienst, Apostel, Hirte, Evangelist, Lehrer, Prophet. Und das kann man sich sehr gut merken mit den Anfangsbuchstaben, weil in einer gewissen Reihenfolge, wie ich es auch hier gemacht habe, ergeben die Anfangsbuchstaben genau den Kern dessen, warum es Gott gegeben hat. Nämlich die Anfangsbuchstaben ergeben dann a help, eine Hilfe. Und genauso dafür hat Gott das geschenkt, den fünffältigen Dienst, dass es seiner Gemeinde bei all den Dingen eine Hilfe ist. Apostel, Hirte, Evangelist, Lehrer, Prophet, a help. Diesen Überblick zu haben ist gut. Und dann waren wir letztes Mal schon bei diesem Kernpunkt, ja, aber woher weiß ich denn, welche Gabe ich jetzt habe? Und wir mussten in ganz großer Dankbarkeit gegenüber dem Herrn und Freude gegenüber dem Herrn aber auch feststellen, ist natürlich eine Gabe des Geistes, das ist in den Geist des Menschen gelegt, wo man nicht sagen kann, okay, erstens, zweitens, drittens, also habe ich das alles klar, ja, so wie du meinetwegen in einer Schule einen Test gemacht hast und dann bist du so gut in Englisch und alles ist klar, diese Gaben sind eben im Geist. Deswegen ist das Wort, der Punkt Offenbarung ganz wichtig. Wir können, das ist ein Teil der unsichtbaren Welt, ne? Mit Seele und Leib sind wir ganz normal hier. Ist alles in Ordnung. Ja, gibt größere Probleme auf dieser Welt, ne, als ein Handy, was vielleicht ein Eigenleben hat. Okay. Wir Menschen haben einen Körper, wir haben eine Seele und wir haben einen Geist. Und mit diesem Geist sind wir auch Teilnehmer der unsichtbaren Welt, wie auch Gott Geist ist. Und das können wir eben nicht sehen. Das erschließt sich durch Glauben, das erschließt sich uns, dass unser Geist mit Gottes Geist zusammenarbeitet. Und so ist der Weg, dass wir Gottes Wort lernen. Wir hören jetzt in dem Fall über die Gnadengaben und so, wissen darum und können ein bisschen schauen, was passiert denn in meinem Leben? Was passiert denn vielleicht auch bei Geschwistern? Ja, was kriege ich vielleicht mit und so fange ich langsam an, einen Sinn dafür zu entwickeln. Ich habe hier unten nochmal hingeschrieben, Gnadengaben erkennen und das sind 6 Punkte. Einfach so, schau gut zu, was um dich herum passiert, in der Gemeinde, in Diensten, was passiert denn da? Und wenn du dann so ein bisschen weißt, aha, die und die Gnadengaben gibt es, könnte dich das auf eine Idee bringen. Bitte selber, dass Gott es dir zeigt, bitte darum oder bitte auch, dass du es empfängst. Ja, wir können auch Menschen darum bitten, dass Gott uns gewisse Gnadengaben schenkt und bitte um Offenbarung, dass du eben Dinge, dass der Heilige Geist dir Dinge zeigt. Und dann kann es gut passieren, dass er dir beim Bruder, bei der Schwester zeigt, Mensch, da ist dieses Charisma, da ist jene Gnadengabe und dass du so reinkommst. Guter Tipp, immer als Christ, sei ein segnender Mensch. Das ist etwas, wozu wir berufen sind. Segnen heißt Gutes aussprechen. Die Natur der Erdenbürger ist mehr das andere, hier zu klagen, da zu murren, da zu motzen und dies. Ja, wir als Christen brauchen auch einen geheiligten Mund, ein geheiligtes Reden. So, und die verstärkte Form ist wirklich mit einer Haltung des Gebetes zu segnen, bewusst zu segnen. Du siehst eine Schwester so und so da im Gange, meinetwegen im Hauskreis oder hier im Lobpreisteam oder was, und sag, Mensch, da ist was und ich segne das. Gott, danke, dass du Gnadengaben schenkst. Freue dich an anderen Geschwistern. Freue dich, etwas im Reich Gottes Land einzunehmen, Reich Gottes zu empfangen, ist eine wichtige Sache zu ehren. Ehre andere, ehre Gottes Werk. Schau auf andere, freue dich darüber, segne, danke dafür. Danke dafür und du wirst merken, dass sich da geistlich etwas auftut, dass Gott dich in seinen Ratschluss ein Stück weiter hineinzieht. Und erwarte glaubensvoll, dass wenn du bittest, dass er dir Dinge zeigt, dass Gott auch antwortet. Wenn du bittest, dass Gott dich in die Gaben reinführt oder du bittest, dass du empfängst, glaube, dass er das auch tut, dass er gut ist und gerne gibt. Und so fange an, in dieses Thema praktisch wie reinzugehen und dass du Stück um Stück da dann mehr Verständnis erwirbst, Sicht erwirbst und auch selber merkst, was hat Gott dir eigentlich gegeben und damit auch wirklich zu dienen. Es ist nicht einfach, ich ist toll und dann fühle ich mich besser, weil ich so eine tolle Gabe habe oder so, sondern arbeite damit, denn damit ist, dafür ist es ja gedacht, damit zu leben, damit zu dienen und dass Gaben dann auch wachsen. Und es ist wie mit allen anderen Gaben, die wir kennen, auch mit natürlichen Gaben, zum Beispiel jemand mit dem Gitarre spielen. Warum ist das ein exzellenter Gitarrenspieler? Weil er es gemacht hat, geübt hat, darin gewachsen ist. Warum kann jemand tolle Texte schreiben, singen oder hast du nicht gesehen? Weil er es gemacht hat und darin gewachsen ist. Und so ist es auch mit diesen geistlichen Dingen, ne? Darin zu leben, es zu üben und darin zu wachsen. Und es ist eine Schönheit, wenn so etwas dann zunimmt. Eine wunderbare Ausrüstung. Und schließlich dann auch zu erleben, diese Gaben sind sehr lebendig, wie bei diesem Bibelvers da oben noch aus 1. Korinther 15, Vers 10, ne, wo er sagt, ich habe mehr gearbeitet als sie alle, schreibt Paulus, nicht aber ich, sondern Gottes Gnade in mir. Es ist nicht nur eine Möglichkeit, etwas zu tun, es ist eine aktive Energie in uns, es ist eine Kraft, die in uns arbeitet. Wenn Gnade in dir arbeitet, dann merkst du das, es setzt Energie frei, es ermutigt, es beschwingt. Ich kenne das selber aus meinem Dienst, dass es dann manchmal Situationen gibt, dass ich selber Kraft empfange während des Dienens, weil das lebendig ist, weil Gott in mir arbeitet. Also absolut wundervoll, dass Gnade dann auch beflügelt. Okay. Die Gnadengaben, die Charismen. Soweit heute mal der Rückblick zu unserem Thema vom letzten Mal und wie gesagt, auf der Homepage kann man das nochmal nachhören, auf Church Tools sitzt auch das Handout, auch die Fragen von der Kleingruppenzeit letzte Woche, da kann man auch das mal nutzen, sich nochmal ein bisschen rein zu vertiefen, herzliche Einladung dazu. Oder auch wenn ihr mit Leuten ins Gespräch kommt, die nicht hier waren, könnt ihr sie auch darauf hinweisen, vielleicht kann das auch dort ein Segen sein für sie. Wir wollen jetzt in das Thema von heute einsteigen und heute geht es um, wie ich meine, eine ganz außerordentliche Gnadengabe, ein Charisma, wo ich meine, dass es unter den Charismen die meisten Fragen aufwirft, dass es vielleicht auch am meisten verunsichert, und zwar die Zungenrede. Okay, dann würde ich das mal so als gewissen Einstieg jetzt so nehmen, so ein kleiner Aufwärmer so ins Thema. Und wir wollen jetzt mal direkt in die Bibel schauen und in guter Tradition fangen wir wieder direkt bei Jesus an, wo er das aufgreift. Und zwar in Matthäus 16, in 17 bis 18, am Ende des Markus-Evangeliums erwähnt Jesus das. Da heißt es, die Zeichen aber, die Folgen werden denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen, so wird es gut mit ihnen. Da, genau. Austreiben in neuen Zungen reden. Es taucht also in dieser Aufzählung, taucht es auf und es ist etwas so in neuen Zungen reden, das heißt etwas, was dann auch sprachlich nicht verstanden wird, dass das so als Phänomen sonst auch im Neuen Testament, beim Pfingsterlebnis klar, nach Pfingsten, aber davor auch nicht berichtet wird, auch im Alten Testament taucht es so nicht auf, aber Jesus nennt es hier schon, das wird passieren. Die Zeichen aber, die Folgen werden denen, die da glauben. Er spricht so über die Zukunft. Da kündigt Jesus das an. Wenn wir später dann in der Geschichte des Neuen Testamentes sind, in der Apostelgeschichte, gibt es so etwas, wie hier beschrieben wird, immer wieder. Wo es zum Beispiel heißt, als sie das hörten, das war so eine Gruppe von Jüngern, als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Zungen und weissagten. Das ist so ein Zusammenhang, der im Neuen Testament dann so ab der Apostelgeschichte immer wieder auftaucht. Der Heilige Geist, der erfüllt Menschen und es kommt gleichzeitig zu zeichenhaften Erscheinungen. Dass geweissagt wird, dass dann aber auch in anderen Zungen gesprochen wird. Immer wieder wird dieser Zusammenhang berichtet. Und das ist das Erste jetzt, was ich ganz wichtig sagen möchte. Dieser Zusammenhang wird dann ist oft ins Extreme verkehrt worden, weil es diese Bibelstellen gibt, Heilige Geist kommt, dann wirkt er Weissagen und Zungenrede. So, also diesen Zusammenhang absolut zu machen heißt, wenn das da ist, dann ist auch der Heilige Geist da. Ja? Also Heiliger Geist kommt und dann gibt es auch Weissagen und Zungenrede und das dann auch umzukehren, dann muss es auch so sein. Nur wenn Weissagen und Zungenrede dann ist auch der Heilige Geist da. Das hat man immer wieder auch mit der Zungenrede gemacht, dass man gesagt hat, jeder Christ muss die Zungenrede haben. Und nur wenn du das hast, hast du den Heiligen Geist, weil man das so direkt zusammengenommen hat. Ist aber nicht biblisch. Am dritten Abend mit den Charismen, hatten wir ja immer diese Sache, 1. Korinther 12, und der Heilige Geist gibt dem einen das eine, der Geist dem anderen gibt er das, dem anderen gibt er das. Ist immer ganz ausdrücklich geschrieben. Dort in 1. Korinther 12 könnte ja einfach auch eine Aufzählung so sein, steht da aber nicht. Sondern in 1. Korinther 12 ist immer so, der Geist gibt dem einen dies, er gibt dem anderen das, um genau das zu betonen. Keiner hat alle Gaben, keiner hat jede Gabe, also kann auch nicht jeder Christ die Zungenrede haben. Heißt, ein Christ ist aber ein Christ und hat den Heiligen Geist, ja, also muss es ein Christ sein mit Heiligen Geist ohne Zungenrede geben. Ganz wichtiger Punkt, das nicht miteinander zu verbinden. Das hat schon viel Zerbruch und Verletzung im Reich Gottes deswegen leider gegeben. Es ist einfach, es ist eine gute Gabe, ein gutes Charisma, aber neben anderen Gnadengaben, die Gott gibt. Es ist kein absolutes, was Christsein markiert oder was markiert, dass jemand ein geistlicher Mensch ist. Die Gabe der Zungenrede hat immer wieder auch eine besondere Zentralität irgendwie bekommen, weil irgendwie war sie besonders geheimnisvoll, dass man irgendwie dachte, okay, da kann man das Übernatürliche ja direkt greifen, weil man so eine scheinbar übernatürliche Sprache hört und irgendwie ist da so ein Geheimnis, jemand betet zu Gott und dass man das für besonders geistlich gehalten hat. Gleichzeitig ist es aber auch sehr befremdlich und das, was Reinhold erzählt hat, das kann ich mir gut vorstellen. Ich weiß noch aus meinen ersten Jahren als Christ, da war ich noch nicht so abgehärtet und habe das dann auch manchmal in Gottesdiensten erlebt. Und obwohl ich die Lehre zumindest hatte, weil das passiert ja auch manchmal, dass Leute die Lehre darüber gar nicht haben und das dann plötzlich erleben und das dann echt massiv verunsichert ist, war das für mich damals auch verunsichert und manchmal hat mir das sogar echt ein bisschen Angst gemacht. Das war schon ein bisschen schwierig. Dann hat mancher die Frage gestellt, ist das vielleicht doch der Geist von unten? Und dann so uiuiuiui. Das war dann nicht so einfach. Und so ist es auch anderen gegangen und deswegen ist diese Gabe, genau die Gabe auch viel gewesen, die manche Christen dazu gebracht hat, ist das vielleicht gar nicht von Gott, es grundsätzlich abzulehnen oder auch eine Bibelstelle so zu nehmen, die da, ich weiß gar nicht, ob die jetzt in die Folien hier gepackt habe. Nee, habe ich nicht. Genau, ich will einen kleinen Exkurs machen, wo es nämlich in 1. Korinther 13, Vers 8 heißt, dass etwas aufhört. Da heißt es nämlich, ich lese euch das gleich mal vor, wenn ich meine Brille geholt habe, dass prophetisches Reden und Zungenrede auch mal aufhören werden. Und ich will das einfach als Exkurs mal kurz mit einbringen. Da heißt es 1. Korinther 13, 8 bis 10, kann man ja auf dem Handy auch mitlesen oder die Bibel aufschlagen, wer möchte. Dort heißt es, die Liebe hört niemals auf. Wo doch das prophetische Reden aufhören wird und die Zungenrede aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Und auch aus dieser Stelle, dass das prophetische Reden, die Zungenrede aufhören wird, haben manche die Lehre entwickelt, dass es die Zungenrede gar nicht mehr gibt und die prophetische Rede auch gar nicht mehr gibt. Und manch einen verunsichert das noch heute, deswegen will ich dazu zwei, drei Sätze sagen. Weil in der Bibel ist es immer ganz gut, den Kontext zu lesen. An dieser Stelle reicht es schon, den Bibelvers aufmerksam ganz zu lesen. Denn da heißt es, die Liebe hört niemals auf, wo doch das prophetische Reden aufhören wird und die Zungenrede aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Die Erkenntnis aufhören wird. Das heißt, was machen wir denn in einer Bibelstunde? Was machen wir in so einer Lehreinheit wie jetzt? Ist ja auch praktisch eine größere Bibelstunde heute Abend. Wir suchen nach Erkenntnis. Ja? Wir suchen, dass wir Gottes Wort erkennen, dass wir Gott weiter erkennen. Wie können wir uns Christsein vorstellen, wo Erkenntnis aufgehört hätte? Ist totaler Unsinn. Ja? So, das heißt, man kann jetzt hier denken, oh, die Zungenrede, die nervt mich irgendwie, die ist voll schwierig und prophetisch, das ist auch irgendwie schwierig, also gibt es das nicht mehr, steht ja hier mit dem Aufhören. Aber den Bibelvers ganz zu lesen, dann steht ja auch, dann würde die Erkenntnis auch aufhören. Und das kann ja wohl nicht der Fall sein, sondern wir sind dazu auch berufen, dass wir Gottes Wort erkennen, dass wir Jesus weiter erkennen und in einem Erkenntnisprozess sind. Und ich hoffe, du kannst das für deine Beziehung mit Jesus sagen, dass du ihn immer weiter erkennst, dass es Situationen gab in deiner Nachfolge, wo du ihn weiter erkannt hast, wie er ist und dich weiter dann auch mit ihm verbunden hast. Das ist das eine. Und das andere ist, auch was das prophetische Reden angeht, das kann man ja auch erleben. Ja, das prophetische Reden kann man erleben, dass Gott wirklich übernatürlich spricht. Und ich persönlich habe das dadurch, dass Gott durch mich zu anderen gesprochen hat oder Gott zu mir übernatürlich gesprochen hat, viele Male auch schon erleben dürfen. Es gibt das prophetische Reden und es ist wunderbar, dass es das gibt und er verherrlicht sich dadurch. Und noch ein letztes Argument und dann kehre ich wieder zu unserem eigentlichen Thema zurück. Das ist ja 1. Korinther 13, Vers 8. Würde es Sinn machen, in 1. Korinther 13, Vers 8 wirklich zu meinen, dass es prophetisches Reden und Zungenrede nicht mehr gibt und in 1. Korinther 14 das dann groß und breit zu erklären, wie denn das in der Gemeinde funktioniert? Wäre ja auch nicht so richtig sinnvoll. Ne? Wenn man sagt, hier hört es auf, 1. Korinther 13, 8 und in 1. Korinther 14 erkläre ich dann, wie es funktioniert und wie man es in der Gemeinde lebt, macht auch nicht wirklich Sinn. Es ist wirklich eine Lehre, die man verwerfen kann, ein Irrtum, dass Zungenrede und Prophetisches aufgehört hätten. Okay, dieser kleine Exkurs, wir steigen direkt ein über die Zungenrede, was uns die Bibel darüber sagt. Und dafür gibt es ein Kernkapitel, wo zu, ja, 95-98% alles drinsteht, um die Zungenrede zu verstehen. Und das ist 1. Korinther 14 und da habe ich jetzt eine ganze Reihe von Versen rausgenommen und dieses Kapitel ist so aufgebaut, dass von Zungenrede und Prophetie immer wechselseitig gesprochen wird, um gerade am Kontrast es besser zu verstehen, wie funktioniert das eine, wie funktioniert das andere. Wir konzentrieren uns heute auf die Zungenrede. Okay. Da heißt es also, ich lese mal vor, denn wer in Zungen redet, der redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott, denn niemand versteht ihn. Im Geist redet er Geheimnisse. Wer aber prophetisch redet, der redet zu Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst. Wer aber prophetisch redet, der erbaut die Gemeinde. Und dann noch einige Verse später, Vers 14 geht auch nochmal hier sehr erläuternd. Denn wenn ich in Zungen bete, so betet mein Geist, aber mein Verstand bleibt ohne Frucht. Und an diesen Versen können wir jetzt eine ganze Menge lernen über die Zungenrede. Ich gehe jetzt nochmal Vers für Vers durch. Also, lese ich nochmal den ersten da oben. Denn wer in Zungen redet, der redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott, denn niemand versteht ihn, im Geist redet er Geheimnisse. Also die erste wichtige Beschreibung, es ist jetzt zum Beispiel, wenn das jetzt hier so eine Lehre hier vor mir ist, oder eine Predigt, oder wie man das nennen möchte oder so, rede ich jetzt zu euch und Gott gebraucht das hoffentlich. Okay. Die Zungenrede ist nicht zwischen Mensch und Mensch, sondern sie ist direkt, dass ein Mensch zu Gott spricht. Es ist in einem Geheimnis und niemand versteht das. Es ist dann tatsächlich eine Sprache, die man, man könnte, wenn man so zuhört und das nicht versteht, wie eine Fantasiesprache könnte man denken. Auf jeden Fall ist es irgendwie eine Sprache, zu der man keinen Zugang hat, die man nicht kennt. Ich persönlich habe mittlerweile schon eine ganze andere Menge Geschwister in ihrer, können wir auch sagen, Gebetssprache oder wie man das nennen möchte, auch beten gehört. Es hört sich dann auch wirklich unterschiedlich an. Und genauso habe ich es dann auch erlebt, dass ich jetzt die Grammatik, das Vokabular, die Aussage dieser Sprache nicht verstanden hatte. Das ist aber kein Unfall, sondern es steht hier genauso geschrieben in Vers 2 in 1. Korinther 14. Denn niemand versteht ihn. Und deswegen habe ich auch nochmal 1. Korinther 14, 14 dazu gepackt, weil es da auch nochmal ganz ausdrücklich steht. Denn wenn ich in Zungen bete, so bete ich im Geist. Aber mein Verstand bleibt ohne Frucht. Das heißt, im Verstand kommt nichts an. Der betet in Sprachen, bringt es nicht aus seinem Verstand. Und auch ich, der es höre, kann es im Verstand nicht hören. Ja, wenn ich jetzt Hans-Peter höre, dann höre ich Begriffe in einer hoffentlich Grammatik, die dem Deutschen entspricht, und dann kommt bei mir eine Botschaft an und kann mich auseinandersetzen. Funktioniert bei der Zungenrede eben nicht. Aber nochmal, nicht weil irgendwas kaputt ist, durcheinander ist oder keinen Sinn macht, sondern es ist von Gott so gemacht. In Gottes Wort lesen wir das hier. Wir haben hier also ein Phänomen, eine Gabe, ein Mensch redet zu Gott und es ist, der Verstand ist nicht beteiligt. Was aber nicht heißt, dass es irgendwie doof ist oder so, haben wir schon, ja, der Verstand ist einfach nicht beteiligt an der Stelle. Ein ganz wichtiger Punkt, das wirklich zu achten, weil wenn ich das mal richtig realisiert habe, erklärt sich ganz viel anderes. Dann muss ich zum Beispiel nicht erwarten, dass man in einer Gruppe redet, einfach so in Sprachen und dann passiert irgendwie was, sondern die Bibel erklärt ganz deutlich, das bringt nichts. Das bringt nichts, nur wenn die Auslegung da ist. Ich fand das jetzt ganz herausragend, Andreas, was du erzählt hast, dass du das so mit Auslegung praktiziert erlebt hast, ne? Weil das ist die übermäßige Seltenheit. Ne? Es gibt also so, wie es jetzt Richtung Reinhold und so weiter, so, das ist ganz, ganz häufig oder von Thomas, ne? Aber das ist tatsächlich genau biblisch so in einem ordentlichen Rahmen mit Auslegung und dann auch, du hast auch eine Frucht, was Positives damit erlebt ist, also ein ganz wundervolles Beispiel, was man ganz selten leider hört. Ne? Aber so ist es eigentlich gedacht, dass wenn es zwischen Menschen passiert, mit Auslegung und dann auch fruchtbar ist, auch nützlich ist. Okay, wir haben also dieses Phänomen, dass der Verstand nicht so dabei ist. Jetzt schauen wir mal hier in Vers 3 und Vers 4. Jetzt ist ein Kontrast gesetzt zum prophetischen Reden, was vollkommen anders funktioniert. Jetzt bei uns dann auch in deutscher Sprache funktioniert, verständlich ist, der Verstand ist dabei, ja, so, und nun kommen wir zu den Zwecken. Wer aber prophetisch redet, Vers 3, der redet zu Menschen, nicht zu Gott, sondern redet zu Menschen, zur Erbauung, zur Ermahnung und zur Tröstung. Und jetzt gut aufpassen, wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst. Wer prophetisch redet, der erbaut die Gemeinde. Haben wir zwei ganz entscheidende, unterschiedliche Stoßrichtungen. Das Prophetische ist die Erbauung der Gemeinde, die Zungenrede ist Erbauung von sich selbst. Ist auch erst ziemlich ungewöhnlich erstmal, so Gnade ist doch für die anderen da und tatsächlich ist hier diese Gnadengabe aber auch, dass sie einen selber stärkt. Dass sie einen selber stärkt. Das ist nicht Egoismus, sondern von Gott so angelegt. Und nun kommen hier die Zwecke. Man merkt, das Prophetische hat mehr Zwecke als die Zungenrede. Das Prophetische steht hier, Vers 3, hat den Zweck zur Erbauung, zur Ermahnung und zur Tröstung. Und bei Vers 4, während die Zungenrede nur die Erbauung hat. Nur die Erbauung hat. Das heißt, das Prophetische wirkt viel breiter als die Zungenrede. Nun kommt ein weiterer ganz wichtiger Punkt. Das Wort Erbauung kann in unserem Sprachgebrauch oft auch wie Ermutigung verwendet werden. Ja? Es könnte ein Gespräch zwischen zwei Menschen geben, der eine ist ziemlich geknickt, dem geht es ziemlich schlecht und danach sagt er, boah, das hat mich wirklich aufgebaut, das Gespräch, könnte jemand sagen. Es ist aber eine Verwendung wie Ermutigung. Nun kann man sagen, ja, aber das passt doch ganz gut zusammen und bei der Bibel muss man mal schauen, ist das in der Bibel auch so gemeint? Und das Interessante ist hier in Vers 3, dass die beiden Worte nebeneinander stehen, Erbauung und da Ermahnung und Tröstung. Und bei Ermahnung, wie vorhin schon gesagt, könnte auch Ermutigung stehen. Das ist dieses Wort Parakaleo im Griechischen. Könnte also auch sagen, zur Erbauung und Ermutigung und zur Tröstung. Es geht also um zwei Sachen. Das Wichtige ist, Erbauung ist nicht Ermutigung. Das heißt, die Zungenrede ist nicht zur Ermutigung zuerst da, sondern zur Erbauung. Kann man denken, aber was ist denn dann Erbauung? Weil unter Ermutigung kann ich mir ja gut was vorstellen. Aber was ist denn dann Erbauung? Siehst du, ich kann das auch mit dem Handy hier, ist ja unglaublich. So, zack, ausgemacht den Knaben hier. So, was ist denn dann Erbauung? Wir gehen mal weiter. Erbauung, was ist das eigentlich? Und genau, ich habe das nochmal hier gesammelt, das geht jetzt in die Richtung, wie ich es auch gerade schon erzählt habe. Das einfach jetzt, nehmen wir noch den Paulus hier mit rein, der jetzt auch dann zu den Korinthern sagt, schaut doch mal, wenn ich hier einfach nur rede, ich nütze ja keinem. Was würde ich euch nützen, wenn nicht mit euch, ich redete in Worten der Offenbarung, der Erkenntnis, der Prophetie und der Lehre, ist wieder dieser Gegensatz. So, also, was ist dann Erbauung? Und dieses Wort Erbauung taucht zum Beispiel ganz klassisch auf, wenn dieses im Alten Testament, da wurde der Tempel erbaut, ja, und im Neuen Testament gibt es den Tempel aus Stein nicht mehr, da werden wir als sein Tempel erbaut. Und der innere Mensch wird in uns aufgebaut, ja. Der alte Mensch stirbt immer weiter und der innere Mensch wird aufgebaut. Wir werden vom Tempel des Heiligen Geistes erbaut. Die Zungenrede ist dafür da, dieses Werk in uns zu unterstützen, den geistlichen Menschen zu stärken, hervorzubringen. Man könnte sich auch vorstellen, stell dir vor, du hast hier ein geistliches Buch. Ja? Das ist jetzt hier mein Notizbuch, aber stell dir mal ein Wort vor, das wäre jetzt ein Buch über Vergebung. Ja? Das wird tatsächlich dann auch im Literarischen als Erbauungsliteratur bezeichnet. Und wir merken schon, okay, so ein Buch kann mich ermutigen, muss es aber nicht. Es kann aber etwas aufbauen. Und das Buch lehrt mich dann nicht nur, es führt mich auch in etwas hinein. Es baut eine Gesinnung, ein Verständnis von Vergeben auf. Hoffentlich setze ich es auch in die Praxis um. Es verändert etwas, weil ich Vergebung auch lebe. Und so wird etwas aufgebaut in mir. Ja? Es geht also um etwas, wo verschiedene Komponenten mit drin sind und etwas sich in mir aufbaut. Man könnte auch einen Menschen nehmen, ja, der reifer wird, der an Alter gewinnt, es baut sich weiter auf. Deswegen ist die Zungenrede auch ein Stück weit wie eine Art von Gießkanne, dass der geistliche Mensch wächst in uns. Eine Sache, die Auferbauung. Das andere ist, das kenne ich auch aus eigenem Erleben heraus, dieses Reden in Sprachen öffnet Räume. Weil man kann sich ja manchmal schon wirklich fragen, habe ich auch schon wirklich getan, wo ich gedacht habe, Herr, prophetische Sache ist doch voll super. Du redest, wir hören, ist doch klasse. Ne? Gabe der Weissagung, Prophetie und dann Wort der Erkenntnis und Weisheit dazu, ist doch super. Herr, warum jetzt auch noch das mit der Sprachenrede? Weil das finde ich jetzt auch nicht so einfach. Ne? Nächster Gedanke ist dann, okay, der Herr wird schon wissen, was er sich dabei gedacht hat. Aber kommen wir hinein. Und jetzt nochmal die Sache der Öffnung. Ich kenne das, ich bete und bete eine Zeit lang in Sprache und plötzlich merke ich, dass mehr Raum da ist oder ich merke, ich habe andere Gedanken, weil etwas freigesetzt wurde oder eher etwas in mir aufgebaut hat. Paulus sagt, dass er selber ganz viel in Sprachen gebetet hat. So. Beziehungsweise ich fange mal an mit dem oberen. Also unten habe ich gesagt, ich danke Gott, dass ich mehr in Zungen rede als ihr alle. Er schreibt also über etwas, was er selber viel praktiziert und was er der Gemeinde auch empfiehlt und uns damit ja auch die Bibel empfiehlt. Und oben in 1. Korinther 14, Vers 5 heißt es, ich möchte, dass ihr alle in Zungen reden könnt, aber noch viel mehr, dass ihr prophetisch redet. Ne, wieder die Inbezugsetzung und dass das Prophetische noch höher geachtet wird. Denn wer prophetisch redet, ist größer als der, der in Zungen redet, es sei denn, er legt es auch aus, auf dass die Gemeinde erbaut werde, aufgebaut werde. Also eine Empfehlung, redet in Gebrauch die Zungenrede. Streckt euch danach aus und es muss ja nicht kompliziert werden, dass man das gleich in der Versammlung tut, da kommen wir auch gleich noch zu, sondern wie wir gerade das kleine Zeugnis gehört haben, wo du sagst, 40 Jahre praktizierst du das schon, dass es einfach ein Teil des Gebetslebens ist, ja? Ein Teil des Gebetslebens, wo dieses Auferbauende passiert, dieses Freisetzende passiert oder auch eben, wie es im ersten Vers, den wir hatten, passiert, dein Geist betet zu Gott als ein Teil deines Gebetslebens. Nicht als das Geistlichere, nicht als das Bessere, sondern als ein Teil, den die Bibel einfach lehrt. Ja? Als ein Teil, den die Bibel einfach lehrt. Ich persönlich will euch ein kleines Zeugnis geben, wie ich zu dieser Gabe gekommen bin. Es war nämlich total unspektakulär. Ich war auf einer Konferenz und da war echt der Himmel geöffnet. Das war so Weihnachten und Ostern auf einen Tag, 5 Jahre komprimiert in 3 Tage oder 4 Tage. Das war wirklich eines der gewaltigsten Geschenke meines Lebens. Da Gottes Reden war da, vor allem war ganz viel innere Heilung da, Vaterliebe Gottes war da. Es war also wirklich, wirklich mächtig gewaltig. Würde Barney Geröllheimer sagen. Also war wirklich, wirklich herausragend. Und dann war es auch so, Mensch, wer möchte denn Charisma finden? Wir beten jetzt für die Zungenrede. Und ich dachte, ach, ich war nicht so begeistert davon und nicht so interessiert. Aber alle, mit denen ich da war, gingen nach vorne, weil sie es empfangen wollten. Und ich habe mir gedacht, naja, dann kannst du ja auch nicht, dann machst du das jetzt auch. Also geht auch geistlicher. Ne? Also, aber wie gesagt, da war es offen. Ich habe das dann tatsächlich empfangen. Dann wurde es so ein bisschen angeleitet, was mal so zu singen und dann zu gucken, ob man irgendwelche Silben empfängt und zu versuchen, so zu singen da in der neuen Sprache. Und dann habe ich das mitgenommen und habe das dann tatsächlich empfangen. Erstmal so ganz klein, so ganz gebrochen. Am Anfang hat man zum Teil, also es kann natürlich auch, ich meine, Gott kann alles, kann ja auch Tote aufwecken, aber die meisten Dinge starten dann klein und dass sie dann wachsen mit der Zeit. Dann habe ich das auch gemacht. So. Und das Interessante war, das war für meinen Verstand so ein Problem, weil ich das vollkommen sinnlos fand. Ja? Es sind auch nicht gleich automatisch Tote aufgewacht oder irgendwelche Kranken gesund geworden oder sonst irgendwas. Ne? Und das war so schwer. Aber was ich gemerkt habe ist, es hat mir geholfen, dass mein Verstand an seinen richtigen Platz gekommen ist. Ja? Weil ich war ein sehr verstandesorientierter Mensch. Das ist auch das, was mir am meisten für meinen Neuanfang mit Jesus im Weg gestanden hat, weil ich alles erklären wollte. Es musste alles für mich logisch sein, es musste alles wissenschaftlich sein. Aber wenn ich eben denke, ich muss alles sehen und anfassen können und es muss alles erklärbar sein, ist eben gerade nicht wissenschaftlich. Ne? Wer wirklich Wissenschaftler ist, weiß, dass Wissenschaft vieles nicht erklären kann. Wer wirklich Wissenschaft versteht, weiß, dass Wissenschaft auch viel mit Modellen arbeitet, weil es noch nicht alles hat. Ne? Also, genau. Und das hat mir geholfen, ein Stück loszulassen. Es hat mir loszulassen, meinen Verstand Gott unterzuordnen. Nicht ihn abzuschalten, nicht ihn beiseite zu packen, sondern ihn unterzuordnen in seinen Grenzen, dass er in seinen Grenzen funktioniert, wie Gott ihn ja auch gedacht hat. Und dann ist das, was mein größter Kritiker, mein größtes Problem war in meiner Gottesbeziehung, zu einer meiner ja, auch Stärken geworden in meinem Glauben, weil ein Verstand, der mit Gott zusammenarbeitet, weil der Heilige Geist ihn erleuchtet hat, weil der Verstand sich unterordnet, bereit ist, Dinge zu glauben und so weiter, ist ein eigenes Thema, kann der dann richtig gut funktionieren. So hat mir die Sprachenrede geholfen, hat mir geholfen, dann praktisch auch, dass dieser Heiligungs- und Formungsprozess mit Jesus vorangegangen ist. Genau. Also in der Gabe steckt vieles drin. Und hier haben wir eine ganz deutliche Empfehlung. Wir haben sowieso die Sache, eifert nach den Charismen, heißt es, eifert nach den Gnadengaben, schaut, dass ihr sie empfangt und hier der direkte Zuspruch. So, ich gehe nochmal kurz zurück, damit wir das, kommt gleich der zweite. Ich hatte hier den, als ich über dieses hier gesprochen habe, selber zu beten, so wie heißt du nochmal, du das Zeugnis gegeben hast? So? Gabi. Gabi. So wie Gabi erzählt hat, dieses im Persönlichen, im Gebet, ne, für, als ein Teil des persönlichen Gebetes, das ist der erste Zweck. Das, weil die Überschrift hat ja durchaus ihren Sinn, weil darüber ganz oft Durcheinander entsteht, dass man die Zwecke durcheinander bringt. Der erste Zweck ist, du kannst es in deinem persönlichen Gebetsleben verwenden, so wie wir das gerade schon, wie wir das jetzt gerade hatten. So und jetzt gibt es den zweiten Zweck, wie es jetzt auch Andreas vorhin bezeugt hat, ne? Dass es tatsächlich nicht einfach nur Mensch zu Gott ist, sondern dass diese Gabe von Mensch zu Mensch wirkt. Und da muss die Auslegung dazukommen. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Einige Verse später in 1. Korinther 14 heißt es dann, wie ist es nun, Brüder und Schwestern? Wenn ihr zusammenkommt, so hat ein jeder einen Psalm. Er hat eine Lehre, er hat eine Offenbarung, er hat eine Zungenrede. Er hat eine Auslegung, lasst es alles geschehen zur Erbauung. Wenn jemand in Zungen redet, so seien es zwei oder höchstens drei und einer nach dem anderen und einer lege es aus. Ist aber kein Ausleger da, so schweige er in der Gemeinde und rede für sich selber und für Gott. Das heißt, hier ist also eine direkte Anleitung, wenn das in einer Gruppe passiert, in einem Gottesdienst passiert, Hauskreis passiert oder in so einer Gebetssituation, wie sie uns da geschildert wurde. Denn eine Ordnung, was natürlich auch was mit Vertrauen hat. Es läuft nicht irgendwie, nicht so wie Reinhard das, wir waren da und plötzlich passierte das und was ist hier los? Ne? Sondern eine Ordnung passiert und eben mit Auslegung zum Dienst einer anderen Person. Also auch nicht jeder macht es einfach nur so, weil er sich dabei irgendwie gut fühlt, geistig fühlt, wie auch immer, sondern dass es in einer dienende Weise, in Unterordnung passiert, hier zu einem Dienst. Genau. Und diese zwei Zwecke ist es so wichtig auseinanderzuhalten. Der erste Zweck, der Hauptzweck, also für die Breite der Christen, die das in ihrem Gebetsleben mit integrieren. Und daneben der zweite Zweck ist, in der Versammlung mit Auslegung zu praktizieren. Irgendwie ist es ja doch ein bisschen komisch, ne? Ein bisschen fremdartig, ein bisschen schwierig irgendwie diese Gabe. Und nun ist es wahrscheinlich nicht von ungefähr, dass genau in diesem Kapitel auch dieser Satz steht, Vers 32, der da heißt, die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Und dieser Satz kommt auch daher, dass man natürlich, wenn wir das Neue Testament lesen, es immer auch in der damaligen Welt geschrieben worden ist. Und die Menschen der damaligen Welt, ich meine, heute gibt es das auch noch, aber damals war es noch viel ausgeprägter, kannten das ganz viel, dass Menschen in geistlichen Sprachen irgendwie wild geredet haben, in irgendwelchen anderen Religionen und Kulten, ja, wo es dann sowas auch wie eine Trance gibt, ne, dass jemand in Trance ist oder dass Leute, auch manche Priester, sich bewusst unter Drogen gesetzt haben und so und dann auch ähnliche Phänomene da waren und die waren eben nicht mehr Herr ihrer Sinne und nicht mehr Herr dessen, was sie taten. Und hier ist der ganz markante Unterschied. Die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Wer Prophet, wer mit Jesus unterwegs ist, und hier in dieser oder jener Weise dient, der wird nicht zum Roboter, der wird nicht fremdgesteuert oder verliert die Kontrolle und wird irgendwie wahnsinnig oder ist wie so ein tanzender Derwisch oder sonst irgendwas, sondern bleibt klar und bewusst dabei. Das heißt, auch wenn du dich dem Heiligen Geist aussetzt, vielleicht sagst, ja, bin offen, ich vertraue dir, Herr, auch für die Zungenrede, auch wenn sie echt ein bisschen komisch ist, Herr, aber du bist ja der Herr, ich vertraue dir, darfst du Vertrauen haben, dass du nicht zu einer wilden, tanzenden Puppe wirst, die hier durch die Gegend fliegt oder so, sondern da bleibt ein Frieden, eine Ordnung, Jesus ist da. Jesus ist da. Es ist auch deswegen so, wie in der zweiten Einheit, als wir gefragt haben, wie ist der Heilige Geist? Und wir gesehen haben, er ist eins mit Jesus und der Charakter von Jesus ist auf den Heiligen Geist übertragbar. In Sanftmut, aber auch in Gottesfurcht, in einer Liebe und Anständigkeit. Der Heilige Geist ist kein wilder, komischer Durcheinanderbringer, das ist jemand anders, sondern er ist in einem Frieden, in einer Sanftheit. Und deswegen ist das nur folgerichtig, dass es dazu passt, die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Deswegen kann man auch super schnell skeptisch werden und sagen, okay, stimmt etwas, wenn jemand sagt, oh, ich muss jetzt unbedingt diese Prophetie sagen, das geht uns gar nicht und oh, der Herr liegt so auf mir, seine Kraft und so. Nein, da ist eine Freiheit der Kinder Gottes und auch mit so einer Zungenrede zu haben und zu, da ist eine Kontrolle, ich kann das machen, ich kann es aber auch sein lassen, ich kann es steuern. So hieß es ja auch hier in der Bibelstelle davor. Am Ende hier Vers 28, wenn dann ist, wie es im Gottesdienst laufen kann mit Auslegungen hier, ist aber kein Ausleger da, so schweige er, der Begabte, ne, der eine Zungenrede hat als Gabe, als Charisma, schweige in der Gemeinde und rede für sich selber und für Gott. Das heißt, es wird ihm aufgetragen, was er auch umsetzen kann. Er ist nicht einfach gezwungen, eine Zungenrede zu praktizieren. Und nun kommen wir zum Schluss dieses Vortrags. Und auch, warum die Überschrift eigentlich so gewählt ist, wie sie gewählt ist. Weil vielleicht hast du auch gedacht, das ist ja eine ungewöhnliche Überschrift, kindlich ein Segen. Was ist denn damit gemeint? Und kindlich ein Segen, weil mit der Gabe ist schon manches schiefgegangen in Gemeinde Jesu Christi. Die Frage, wie lebt man damit eigentlich gut? Und ich glaube, das Wort von Jesus, wo er sagt, werdet wie die Kinder, ist ein gutes, leitendes Wort, um mit diesem Charisma, mit dieser Gnadengabe umzugehen. Jesus sagt in Matthäus 18, Vers 3, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Wichtig ist, Himmelreich ist nicht Ewigkeit, du wirst gerettet, wenn du wie ein Kind wirst. Wir haben immer noch Glaubensgerechtigkeit, werden durch Glauben gerettet. Ins Reich Gottes zu kommen, was hier steht, heißt, unter seine Herrschaft zu kommen, in dieses Leben zu kommen, in diese Freiheit zu kommen, jetzt und hier. Hier mit Reich Gottes ist hier nicht die Ewigkeit gemeint. Also in diese Lebensverfassung zu kommen. Und dafür muss sich in uns etwas ändern. Und ich mache es mal ganz plastisch, weil das ganz viel sagt. Wir müssen kleiner werden. Wir müssen kleiner werden. Nicht mehr ich habe alles, ich weiß alles, ich kann alles und so weiter. Dass wir ein Stück weit werden wie die Kinder, wir sind bereit, kleiner zu werden, ohne dass das Minderwertigkeit heißt, ohne dass das heißt Benachteiligung. Sondern ich bin bereit, ein Stück loszulassen. Und gerade wenn ich jetzt so ein Charisma wie die Zungenrede habe, ist zum Beispiel gut, ein Kind, stellt euch jetzt mal so ein Drittklässler vor, vierte Klasse oder so, Da ist das normal, wenn es halbwegs gesund ist, dass das Kind weiß, ich weiß nicht alles und ich kann auch nicht alles verstehen. Wenn man erstmal erwachsen ist und sich dann sowas anguckt wie die Zungenrede, denkt man, oh, das ist mir irgendwie nicht plausibel, das ist ja auch irgendwie komisch, oh, ich weiß nicht oder so. Dass man so als Skeptiker daherkommt, der eigentlich ganz viel im Verstand bleibt und so sich schwer darauf einlassen kann. Wenn Jesus sagt, werdet wie die Kinder, ist das vielmehr die Haltung, ich verstehe es nicht richtig und irgendwie denke ich, das macht auch nicht hundertprozentig Sinn, aber Jesus, wenn es von dir ist, Vater, Papa, wenn es von dir ist, dann passt das schon, dann ist gut. Ein Kind muss nicht alles ergreifen, nicht alles verstehen. Es ist normal für ein Kind, dass das so ist, dass es nicht alles versteht. Klammer auf, bleibt eigentlich auch so, wenn wir erwachsen sind. Wir checken das nur nicht mehr, Klammer zu. Werdet wie die Kinder. Ein Kind muss nicht alles verstehen, es muss nicht alles kontrollieren, weil der Vater ist ja da, Gott ist ja da. Ich kann loslassen und kann mir sowas auch geben. Ein bisschen, wie ich es zeugnishaft erzählt habe, bei mir mit dem Verstand, diese Verstandesorientierung und diese Sicherheit, die es mir auch gegeben hat, scheinbar loszulassen und meine Sicherheit vielmehr im Herrn zu suchen. Werdet wie die Kinder. Dem Gedanken könnt ihr auch in der Kleingruppe nochmal nachgehen. Da habe ich das auch notiert. Das erschließt ganz viel. Es ist wirklich, glaube ich, ein wundervolles Lebenswort, was Jesus uns gibt, werdet wie die Kinder. Okay, und zum Schluss nochmal ein Vers aus Römer 8, Vers 16, weil es ganz oft, habe ich schon ein ganz tragisches Missverständnis mit der Gabe der Zungenrede gehört. Und das geht so, dass jemand sich irgendwie ein bisschen unsicher ist in seiner Gottesbeziehung und manchmal noch schlimmer, ein bisschen unsicher ist, ob Gott ihn wirklich errettet hat. Also Stichwort Heilsgewissheit, ja. Bin ich Gottes Kind? Gehöre ich wirklich zu ihm? Und dann die Idee kommt, die Zungenrede kann man ja nur haben, wenn man ein Kind Gottes ist. Nur wenn man zu Gott gehört, kann man die Zungenrede haben und sich diese Person dann total ausstreckt. Oh, kann ich nicht die Zungenrede irgendwie haben? Ich muss die empfangen und wenn ich die habe, oh, dann weiß ich, dass ich endlich zu Gott gehöre. Das ist nicht vollkommen falsch, aber stell dir mal vor, du bist dann einer von den Menschen, wo Gott das einfach nicht gedacht hat, dass er die Zungenrede bekommt. Weil nicht alle bekommen alle Gaben. Das heißt, dann wären immer wieder einzelne Christen ausgeschlossen, dass sie wirklich die Sicherheit bekommen, ja, du gehörst zu mir, du bist mein Kind. Das wäre doch tragisch. Wie wichtig ist das, dass wir Heilsgewissheit bekommen? Wie wichtig ist, dass wir Gewissheit bekommen, dass wir wirklich zu Gott gehören? Und deswegen ist Gottes Lösung echt eine andere. Dass du ein Kind Gottes bist, zu ihm gehörst, dass du Heilsgewissheit hast, hat mit der Zungenrede nichts zu tun. Aber es hat was mit deinem Geist und mit dem Heiligen Geist zu tun. So wie es in Römer 8, Vers 16 steht. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sein Geist berührt ganz tief dein Herz und sagt dir, du bist mein, wir gehören zusammen. Das ist wirklich Frieden. Weil auch diese Gabe zu verstehen, ist auch nicht so leicht. Das kann man auch seine Schwierigkeiten haben. Braucht man alles nicht, wenn man gewiss sein möchte, ich gehöre zu Gott. Sein Geist gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir seine Kinder sind. Das einfach nochmal als hilfreiche Abgrenzung, weil ich das schon oft gehört habe, dass Menschen danach gestrebt haben, ich möchte unbedingt die Zungenrede haben. Und dieses auch wichtige Anliegen ist ja berechtigt. Ne? Gehöre ich wirklich zu dir, Jesus? Hast du mich wirklich gerettet? Das ist ja absolut berechtigt. Aber der Weg ist, dass sein Geist deinen Geist berührt und Zeugnis gibt. Ja, du bist mein. Ja, soweit heute zur Zungenrede. Ein herausforderndes Thema, eine wirklich auch etwas fremdartige Gabe, aber trotzdem eine gute Gabe. Sie ist auch eine Gnadengabe, Gottes Gnade fließt dadurch, wirkt dadurch und möge er uns da auch lehren, das weiter zu ergreifen.